Wir werden heute Nachmittag drei Sprecher haben. Den Beginn macht Franziskus Eisenbach. Ihm nachfolgen wird Maria Luise Weißenböck. Nicht mit einem eigenen Referat, sondern mit einem Brief von Benjamin Berger, der leider nicht bei uns sein kann. Aber zu dieser Frage Rom, Jerusalem, die auch Franziskus anschneiden wird oder bearbeiten wird, hat Benjamin Berger zu dieser Frage uns einen Brief geschrieben oder ein kurzes Statement, und Maria Luise wird das vorlesen und, das ist ihre Sache, auch vielleicht noch dazu etwas sagen. Und dann wird Schwester Joela fortfahren mit ihrem Referat. Ich glaube, durch die Vorstellung habt ihr nicht ganz mitbekommen, wer woher kommt. Bitte?
Es sind noch ein paar neue.
Das kommt später. Ich möchte nur die Referenten vorstellen. Franziskus, Franziskus Eisenbach ist, wie es im Deutschen so heißt, emeritierter Weihbischof der katholischen Kirche, kommt aus Deutschland. Maria Luise Weißenböck arbeitet seit vielen Jahren für DGC2.
Nein,
nicht?
Christians for Israel International.
Offiziell, aber auch engagiert in der ganzen Frage Israel, messianische Juden und so weiter. Und ihr habt es bei der Vorstellung gehört, Südafrika aufgewachsen, lange Jahre, über 30 Jahre jetzt in Österreich. Bitte?
Evangelische Kirche.
Von der Prägung her, ja.
Von der Prägung her. Und Schwester Jela gehört zu den evangelischen Marienschwestern Darmstadt und auch in der ganzen Frage messianische Juden, Versöhnung, Deutschland, jüdisches Volk, sehr, sehr engagiert, viel unterwegs. Und wir freuen uns über alle, die jetzt zu diesem Thema beitragen. Und Herr, ich bitte dich, dass du sie segnest und unsere Herzen öffnest für das, was sie uns sagen wollten. Amen.
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 Ich bin auf dem Weg hierher zur Sicherheit nochmal in die Kapelle gegangen und habe dann vorne gesehen, neben dem Kreuz, eine Inschrift, auf der steht: Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Zum Glück reicht mein Italienisch so weit, dass ich das verstehen konnte. Und dafür danke ich dir, Herr, dass das wahr ist, dass du in unserer Mitte bist. Und selbst unser Reden, unser Hören, unser Fühlen und Denken lenken wirst. Amen.
Amen.
Ja, und auf dem weiteren Weg sind wir alle nach Rom gekommen, um einen Dienst der Versöhnung zu tun. Dabei haben wir natürlich das Reformationsgedenken 2017 vor Augen. Versöhnung Rom, Wittenberg. Hoffentlich können wir dazu beitragen. Und haben auf den Wegen hierher gemerkt, dass wir tiefer schauen müssen und hinter all diesen schrecklichen Ereignissen der Spaltung und der Kriege, die darauf gefolgt sind, auf die ursprüngliche Spaltung schauen müssen, und Jerusalem tritt vor unsere Augen. Und wir hoffen, dass wir auch dazu einen Beitrag geben dürfen, dass Jerusalem und Rom wieder miteinander versöhnt werden. Darum geht es eigentlich. Und ich möchte gern versuchen, das auch etwas persönlich zu sagen. Als wir uns vorgestellt haben, habe ich gesagt, ich bin katholisch. Und ich bin gerne katholisch, im vollen Sinn dieses Wortes. Wenn ich in meine amtlichen Dokumente schaue, steht darin römisch-katholisch. Und ich frage mich, was habe ich mit Rom zu tun? Aber dazu sind wir ja hergekommen. Und ich denke, ein guter Zugang für Rom ist es, in die Katakomben zu steigen und dort einer etwa 300-jährigen Geschichte von Glaubenszeugen zu begegnen, die für den Glauben an Jesus Christus ihr Leben eingesetzt und ihr Leben gelassen haben. Das ist ein gutes, tragfähiges Fundament, auf dem man sich Rom annähern kann. Mir scheint, man muss dann noch ein Stück weiter hinuntersteigen. Und zwar unter die Pracht der Renaissance und des Barock in St. Peter, zu dem schlichten Grab des Petrus. Um dort einem weiteren Fundament zu begegnen, auf dessen Grundlage man sich Rom nähern kann. Ein paar Worte dazu, wofür steht Petrus? Er war offenbar begeistert von Jesus, war bereit, um seinetwillen alles zu lassen, für ihn alles zu tun und war dabei vielleicht ein wenig voreilig und ein wenig selbstsicher und korrekturbedürftig. Diesen Dienst der Korrektur hat ihm Jesus reichlich getan. Da ist zunächst einmal die bekannte Stelle in Matthäus 16, aus Petrus spricht Gott. Und als Erster und für die anderen kann er bekennen, du bist der Messias. Im nächsten Augenblick spricht aus ihm der Satan. Und er versucht, Jesus von seinem gottgewollten Weg des stellvertretend leidenden Gottesknechtes abzubringen. Scharf wird er zurückgewiesen vom Herrn und, das ist seine Größe, kehrt zurück in die Nachfolge, ein Zeuge der Umkehr, der Bekehrung. Und das geht so weiter. Petrus ist vielleicht ein bisschen vorlaut. Als Jesus über das Wasser des Sees Genezareth im Sturm auf sie zukommt, sagt er, wenn du es bist, Herr, dann gebiete, dass ich zu dir komme, über das Wasser. Komm. Ein Zeuge des Glaubens. Petrus geht über das Wasser. Und im nächsten Augenblick versinkt er in seinem Unglauben und in seiner Angst. Und im nächsten Augenblick schreit er, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus die Hand aus und zog ihn heraus. Ein Zeuge der Umkehr, ein Zeuge der Bekehrung. Und Petrus bleibt sich treu. Große Worte im Abendmahlsaal. Wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Ich bin bereit für dich zu sterben. Und wenige Stunden später hat er ihn dreimal verleugnet. Und im barmherzigen Blick des Herrn findet er Umkehr und Tränen. Ein Zeuge der Bekehrung. Und das geht so weiter. Auch nach Ostern hat Petrus seine Selbstsicherheit wieder gewonnen. Ich gehe fischen. Johannes 21. Es hätte heißen müssen, Herr, was willst du, was soll ich tun? Ich gehe fischen und natürlich bringt es nichts. Dann ist Jesus da und sagt Petrus, jetzt mach's mal richtig rum. Wirft das Netz auf der rechten Seite aus. Petrus folgt, ein Zeuge des Gehorsams. Und wieder alle menschliche Vernunft macht er einen gewaltigen Fischzug und ist bereit, sich neu von Jesus rufen zu lassen. Ein Zeuge der Umkehr. Ich gehe nach Rom und über den Weg der Glaubenszeugen, der Märtyrer, möchte ich mich dem Petrus annähern und ihn bitten, sei du Lehrer der Umkehr, der Bekehrung für mich, für uns. Denn das ist doch sein Auftrag. Wenn ich dann wieder hinaufsteige vom Petrusgrab und in den prächtigen, riesigen Dom komme, dann ist mein etwas hilfloser Blick bald irgendwo angekommen an der großen Rotunde in der Kuppel. Und dort steht ein Vers aus dem 22. Kapitel bei Lukas, aus der Abendmahlszene, wo Jesus sagt, der Satan hat sich ausbedungen, euch zu sieben wie den Weizen. Aber fürchte dich nicht. Ich habe für dich gebetet. Und wenn du dich dann bekehrt haben wirst, dann stärke deine Brüder. Es kommt ein kleines Aber, denn mir fällt auf, dass dieser letzte Teil des Satzes oft zitiert wird, stärke deine Brüder, der wichtigere davor, wenn du dich bekehrt haben wirst, nicht so oft. Wir werden in diesen Tagen noch mehr davon hören. Unter diesem grundsätzlichen Zugang zu Rom möchte ich trotzdem noch einmal sagen, was habe ich mit Rom zu tun? Wenn ich die Wurzeln meines Glaubens suche, soll ich denn dann zu Petrus gehen? Oder nicht lieber doch zu Jesus? Und dann kommt mir Jerusalem in den Blick. Wenn ich ins Heilige Land komme, was leider nicht sehr oft der Fall ist, dann bin ich besonders gerne in Galiläa, um halt auf den Wegen zu gehen, wo ich weiß, dort ist Jesus gegangen, vermutlich an denselben Stellen, auf dem Weg nach Jerusalem, wo ich weiß, dort hat er seinen Weg vollendet, dort ist der Ort, wo er sich selbst uns geschenkt hat und wo er als Inbegriff dieses Geschenkes uns sich in der Eucharistie gegeben hat, mit der Zusage, ich bin immer bei euch bis zur Vollendung der Welt. Das ist der Ort, wo Himmel und Erde sich begegnet sind, nicht nur symbolisch oder irgendwie in Gedanken, sondern real, in dem das Wort Fleisch geworden ist und Gott in menschlicher Gestalt an einem bestimmten Ort dieser Welt, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte unter uns gelebt hat und uns die Verheißung gibt, ich bin immer bei euch bis zur Vollendung der Welt. Das zieht mich nach Jerusalem und ich muss sagen, die Verlockung dorthin ist größer als die nach Rom, bei aller Ehre, die ich dem Petrus, dem Zeugen der Umkehr, der Bekehrung gerne geben möchte. Auf dieser Grundlage möchte ich versuchen, einen kleinen Blick auf diese beiden Städte für sich jeweils zu werfen. Wie keine andere Stadt der Welt ist Jerusalem ein Zentrum der unterschiedlichen Religionen, die sich von Abraham herleiten. Abraham, David, Jesus, der Sohn Abrahams, aber ebenso eben auch ein Zentrum durch 1000 Jahre lang des muslimischen Glaubens, ebenso ein Zentrum, wenn auch nur über etwa 600 Jahre christlichen Glaubens und vor allem eben der ursprüngliche Ansatzpunkt für diese Stadt, der jüdische Glaube, über 1000 Jahre hin prägend für die Stadt. Prädestiniert eigentlich von Gott, all das zusammenzuführen, was dort eben auch zusammenkommt und dennoch durch die ganze Geschichte durch ein Zankapfel, um den man streitet und Kriege führt und Ströme von Blut vergossen worden sind. Was ist das für eine Stadt? Umgekehrter Blick auf Rom. Später dazugekommen, 753, Rom schlüpft aus dem Ei, so haben wir es in der Schule gelernt. Da war Jerusalem schon eine alte Stadt. Ein heidnisches Machtzentrum. Von Jerusalem aus gesehen im Grunde der Inbegriff der zerstörerischen Macht. Und wenn man schaut, wo in der Heiligen Schrift Rom vorkommt, dann ist es nicht besonders erhebend. Denn in der Offenbarung des Johannes steht Rom sozusagen als Inbegriff, wo die Hure Babylon auf den 7 Hügeln sitzt, die 7 Hügel der Stadt Rom, nicht sehr ehrenvoll, dieses Bild für Rom. Die Geschichte geht weiter. Wenn ich noch einmal auf die beiden Städte schaue, in Rom hat es dann nach der konstantinischen Wende eine neue Situation gegeben. Und als erste vielleicht hat Papst Leo der Große etwa um das Jahr 440 die Behauptung aufgestellt, da er ja der Bischof der Stadt des Petrus, des Bischofssitzes des Petrus ist, ist er selbstverständlich auch das Haupt der Christenheit. Und von da aus ging es dann weiter, dann ist Rom die Hauptstadt der Christenheit und Leo hat auch gesagt, Hauptstadt der ganzen Welt, denn Christus ist ja der König der ganzen Welt. Von da aus beginnt eine abenteuerliche Geschichte der Isolation von Rom in der Hervorhebung allen übrigen gegenüber, was dem Menschen nicht tut, gut tut, dem Amt auch nicht und einer Stadt auch nicht. Am Anfang ging es noch. Es gab die verschiedenen Zentren der Christenheit, die sich zusammensetzten: Rom, Konstantinopel, Antiochia, Alexandrien, und die jeweiligen Häupter dieser christlichen Gemeinden haben bei Streitfragen miteinander auf den Konzilien gemeinsam nach Wahrheit gesucht. Da war klar, dass das Haupt der Kirche Christus ist. Nach einem Oberhaupt hat man da noch nicht gefragt. Es war klar, dass Petrus eine gewisse Ehrenstellung hat und sein Nachfolger auch, um die Brüder zu stärken, keineswegs um sie zu dominieren. Die Geschichte Roms geht weiter. Mit dem Untergang des Weströmischen Reiches ist die Vorrangstellung, die Hauptstadt der Christenheit zu sein, nach Konstantinopel gewandert. Das zweite Rom. Lange Zeit, bis die Osmanen dem ein Ende gesetzt haben und in der Eroberung Konstantinopels diese politische Machtstellung der Stadt zerstört haben. Dann ist Moskau an diese Stelle getreten. Das dritte Rom. Der Patriarch dort hat sich gewissermaßen als Repräsentanten der Christenheit verstanden, da Rom bedeutungslos geworden war und Konstantinopel auch. Das heißt, Rom ist kein Symbol, das in sich steht. Das, was mit Rom gemeint wird, kann wandern. Von Rom nach Konstantinopel, nach Moskau. Eine interessante Wahrnehmung, die freilich aus der römischen Perspektive so nicht gilt. Seit dem Papst Leo war man der Überzeugung, Rom ist das Zentrum der Christenheit, und die anderen konnten das zwar von außen etwas annagen, die in Moskau oder in Konstantinopel, aber Rom hat sich behauptet. Und fragt, was ist aus dem Zeugen der Bekehrung, dem Zeugen der Umkehr geworden, dem römischen Bischof? Hat er vergessen, dass er nur seine Brüder zu stärken braucht und nicht sie dominieren soll? Und was wird das für Folgen haben? Die Folgen liegen auf der Hand. In den Konzilien geschieht eine Abspaltung nach der anderen, in den ersten Jahrhunderten schon. Dann die große Kirchenspaltung 1054 in West und Ost. Man hält weitere Konzilien ab, sogenannte Konzilien möchte ich sagen, denn sie werden nur noch von der Westkirche geführt. Die Ostkirche wird nicht mehr eingeladen. Die Christenheit ist gespalten. Umkehr ist nötig, und der Bischof von Rom wäre eigentlich derjenige, der als Zeuge der Umkehr in die Umkehr führen soll. Wir werden noch eindringlich hören, dass diese große Aufgabe und diese große Chance, die sich mit dem Bischofsstuhl von Rom verbindet, leider in der Geschichte in ihr Gegenteil verkehrt worden ist und damit der Christenheit unermesslichen Schaden zugefügt wurde. Jerusalem, dazu brauche ich nicht viele Worte machen, weil zum Glück nachher die Worte von Benjamin Berger davon sprechen, welche großen Verheißungen auf dieser Stadt ruhen. Die Stadt Davids, die Stadt Abrahams, die Stadt Jesu, die Stadt, die ein Augapfel des Herrn ist, die Stadt, von der die Verheißung gilt, dass am Ende der Zeit der Herr wiederkommen wird und seine Füße auf den Ölberg setzt und Jerusalem erneut in den Blick rückt, nicht als ein Symbol für die Annäherung von Gott und Welt, sondern als die Realität, in der Gott in seine Welt eintreten möchte. Wir werden nachher davon hören. Ich möchte gerne noch ein paar kurze Hinweise geben, wie das mit der Geschichte weiterging. Die römische Vorrangstellung in der Westkirche immer mehr betont, immer isolierter, immer mehr herausgehoben, hat dazu geführt, dass man die übrigen Patriarchate Konstantinopel, in Antiochia, Alexandria mehr oder weniger als Untergebene betrachtet hat und der römische Bischof eine immer universalere Gewalt an sich gezogen hat. Der Gipfelpunkt, das wissen wir alle gut genug, war die Definition von der Unfehlbarkeit des Papstes im vorletzten Jahrhundert und damit die Behauptung, dass der römische Bischof Kraft Amtes die Lehrhoheit, die jurisdiktionelle Hoheit, die Leitungsvollmacht über die ganze Kirche hat. Und wo bleibt das Wort des Herrn, der sagt, ihr alle aber seid Brüder, einer ist euer Meister? Und da war nicht die Rede von einem Obermeister. Wo bleibt das Wort des Herrn, der immer und immer wieder seine Jünger angewiesen hat, wenn sie wieder mal in Streit geraten waren, wer der Größte sei, dass der Größte ist, der Diener aller zu werden vermag und der sich allen gegenüber klein macht. Von Haus aus ist der römische Bischof dazu berufen, das zu vertreten und zu bezeugen, ein Vorkämpfer für Umkehr und Bekehrung. In der Geschichte ist dieser Auftrag leider verraten worden. Es gibt Anzeichen der Umkehr. Was mich freut, ein kleines Zeichen vielleicht, ist, dass die drei letzten Päpste gesagt haben, man könnte doch eigentlich das ursprüngliche patriarchale, kollegiale Gremium wieder einrichten. Der römische Bischof muss nicht allein die Leitung der Kirche haben. Davon hat Johannes Paul II. Gesprochen, davon hat Papst Benedikt XVI. Gesprochen und ebenso der jetzige Papst Franziskus. Es ist noch ein weiter Weg. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass der Höhepunkt der Abweichung von dem Wort des Herrn, das dem Petrus gegeben war, stärke deine Brüder, dass der Höhepunkt dieser schuldhaften Abweichung überschritten ist und die Päpste wieder neu wahrzunehmen beginnen, dass ihr Dienst ein anderer sein muss. Ich hoffe und bete darum, dass wir durch unsere Überlegungen und durch unsere Erfahrungen einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Und dazu möchte ich noch ein paar Stichworte nennen, die für mich gewissermaßen Hoffnungspunkte sind. Die altkirchliche Wahrnehmung der Christenheit bezog sich ja nur natürlicherweise auf den Mittelmeerraum, den Raum des Römischen Reiches. Anderes war nicht im Blick. So waren dann auch die Leitungsstrukturen abgeschaut von der kaiserlichen Monarchie oder wie man das immer dann nennen möchte. Heute geht unser Blickwinkel weiter, muss global werden. Und es gibt Anzeichen für eine solche Globalisierung in diesem Sinne, indem zu den allgemeinen Konzilien kontinentale Synoden hinzukommen, wo man versucht, je nach Kulturraum und Kontinent eben auch unterschiedliche Blickrichtungen zu gewinnen und ihnen Raum zu geben. Da ist noch viel zu tun. Es betrifft bis jetzt nur die katholische Kirche. Die anderen sind noch außen vor und werden zu solchen Synoden nicht eingeladen. Das altkirchliche Prinzip war eine kollegiale Leitung. Die 12. Das Haupt war Jesus Christus. Es gibt manche Anzeichen dafür, dass man wieder in eine solche größere Kollegialität hineinfinden könnte. Das letzte Konzil, das Vatikanische Konzil, hat das ausdrücklich betont, dass die Leitungsvollmacht in der Kirche dem Kollegium der Bischöfe anvertraut ist, an deren Spitze der römische Bischof steht mit all den Fragen, was das bedeutet. Der die Brüder stärken soll. Es braucht noch viel Bekehrung an diesem Punkt. Bis Rom wieder eingebunden wird und aus seiner gefährlichen, isolierten Vorrangstellung wieder zurückfinden kann. Die Überwindung der Spaltung zwischen den Christen aus dem Judentum und den Christen aus den Nationen ist ganz gewiss grundlegend. Ein Zeichen der Hoffnung auf das zweite Konzil von Jerusalem zuzugehen. Es fasziniert mich dieser Gedanke, wie schön wäre es, wenn nach diesem ersten Konzil, wo die Einheit noch bewahrt werden konnte, ein zweites käme, wo die universale Einheit wiederhergestellt werden könnte in Jerusalem, von dem alle Missionsbewegungen ausgegangen sind. Das hätte den Vorteil, dass man eine Ersatztheologie nicht mehr braucht. Die Sendung Israels bleibt unvermindert und ist eben an die Kirche Jesu Christi aus Juden und Heiden übergegangen. Es braucht auch keine Ersatzsymbole mehr. Wir werden, wenn wir nach Rom kommen, vielleicht auch einen Blick werfen, ich weiß nicht genau, in die Lateranbasilika, die dem heiligen Johannes geweiht ist und den erhabenen Titel trägt, Haupt und Mutter aller Kirchen, der Stadt und des Weltkreises. Was ist man geneigt zu sagen, du arme Kirche? wer soll diese Last tragen? Und vielleicht ist es eine Zeit gegeben, wo man diesen Titel zurückgeben kann, dorthin, wohin er gehört, nämlich in den Ursprung, in die heilige Stadt Jerusalem, von der aus alle Mission ausgegangen ist. Vielleicht sehen wir oder hören davon, dass es in Rom eine Kirche gibt, Santa Maria Maggiore, die große Marienkirche, schön, prachtvoll, prächtig. Ich glaube, die Mutter Gottes würde sich etwas fremd fühlen. Und vielleicht gibt es eine Zeit, wo man sich wieder daran erinnert, dass Hagia Maria Sion, die ursprüngliche, kleine, bescheidene Marienkirche auf dem Berg Sion, eigentlich diesen Platz einzunehmen hat, den jetzt Maria Maggiore braucht. Das heißt, es gibt nicht nur eine Ersatztheologie, sondern es gibt auch Ersatzbilder, die von Jerusalem weg nach Rom transferiert worden sind. Und das hat die Geschichte mit sich gebracht und zu gegebener Zeit von Rom wieder zurückgegeben werden dürfen an den Ursprungsort, die heilige Stadt. Sie allein hat die Verheißung der Ewigkeit, obwohl Rom sich die ewige Stadt nennt. Auch das ein Titel, vor dem man den Atem anhält, denn er ist menschengemacht, während die Ewigkeitsverheißung Jerusalems von Gott gegeben ist. Und man kann darum beten und darauf hoffen, dass die Verheißungen in dieser Stadt gelten, allmählich Schritt um Schritt bewusst werden, damit dann die Zeit reif wird, dass sie sich auch erfüllen können. Und das geht dann in das große abschließende Bild der Heiligen Schrift hinein, wo der Seher Johannes die neue Stadt Jerusalem sieht. Und das gefällt mir an dieser Stadt. Sie hat 12 Tore, kein Obertor, sondern 12 gleich große Tore. Alle Türen sind weit geöffnet, 12 Perlen in den Toren und den Namen der Apostel draufgeschrieben. Und offenbar hat man es in dieser heiligen Stadt nicht mehr nötig zu streiten, wer der Größte ist. In der Mitte ist jetzt nicht mehr der Tempel, sondern die Herrlichkeit Gottes selbst. Diese Stadt kommt vom Himmel, es ist Gottes Schöpfung, aber sie kommt auf die Erde und sucht den Anhalt in der konkreten Wirklichkeit der heiligen Stadt. Und darum will ich den Herrn bitten und ihn dafür danken, dass sein Wort ganz gewiss wahr sein wird. Damit möchte ich gerne an Marie-Louise übergeben und freue mich auf die Worte von Benjamin Berger. Applaus